Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
Herzlich willkommen in den Ansichten. Heute treffe ich mich mit meinen Gästen in Hard am Bodensee. Genauer gesagt im Harder Hafen am Zollsteg, wo das Dampfschiff Hohentwil und das Motorschiff Österreich anlegen. Es scheint, als strahlten beide Schiffe um die Wette, die Hohentwil aus dem Jahr 1913 und die 1928 ausgewasserte und um 8,5 Millionen Euro auf Hochglanz gebrachte und somit wieder erstandene Österreich. Ich treffe mich mit Jürgen Zimmermann und Christian Keitzler. Sie sind die Obmänner des Fördervereins Museum Schiff Österreich. Und mit diesem Verein sind sie auch Gesellschafter der im Juni 2016 gegründeten Stiftung Museum Schiff Österreich GmbH. Damit sind wir gleich in der Rechtskonstruktion, dem Finanzierungsmodell und der Betriebsführung des Schiffs angekommen. Es sind die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Beine, auf die man die Österreich im übertragenen Sinn gestellt hat. Dem in Recht gegossenen Überleben der Österreich gehen die Idee und der Idealismus von Menschen voraus. Für diese Sendung haben wir zwei Persönlichkeiten mit einer besonderen Leidenschaft für Technik und Schifffahrtskultur am Bodensee vors Mikrofon gebeten. Diplom-Ingenieur Christian Keitzler und Jürgen Zimmermann.
Wir haben praktisch nach den Plänen und den vielen Fotos, die wir haben, haben wir alles ganz sorgfältig nachkonstruiert oder richtiger rekonstruiert oder restauriert. Und das entspricht genau dem Stil und den Details von damals.
Christian Keitzler hat sogar einen familiären Bezug zum Motorschiff Österreich.
Mein Großvater hat 1928 auf der Werft in Bregenzschau als Schlosser mitarbeiten dürfen und hat mir dadurch einiges erzählt. Und so habe ich als Kind das Schiff eigentlich am See immer beobachtet, geschaut, wo es ist. Und falls es mal ausgegangen ist, eine Fahrt auf ihm war immer ein besonderer Bezugspunkt.
Die Führung beginnt bei den aus dem Deck ragenden weißen trompetenähnlichen Kaminen. Jürgen Zimmermann klärt auf, wie sie benannt werden.
Lufthutzen für die Frischluft. Der ganze Kamin ist vollgepackt mit Rohren, speziell mit gewaltigen Abgasrohren. Das Schiff hat eine hervorragende Situation, was Rußbildung anlangt. Wir haben extrem starke Rußfilter, modernste Motoren. Durch das sind wir praktisch da heraus völlig rußfrei.
Der Zugang zum Schiff ist barrierefrei, auch für Rollstuhlfahrer, betont Jürgen Zimmermann. Beim Harder Anlegesteg wurde eine sogenannte Landküche gebaut, wo für Ausfahrten von Hohentwil und Österreich vorgekocht wird und Speisen vorbereitet werden können. Auf der Österreich wurde eine Küche eingebaut mit allen Raffinessen, wie vertikal und horizontal verlaufenden Liften, betont Jürgen Zimmermann.
Was besonders praktisch ist, ist der Speiselift. Da können wir bis zu 80 Teller in den Türmen beheizt nach oben bringen und den Gästen wirklich heißes Essen servieren. Da wir aber von der Küche in den Tanzsalon keinen Zugang haben, weil der Maschinenraum dazwischen ist, haben wir hier einen Waagrechtlift, auf dem können wir auch 30 Speisen heiß rüberschicken. Das ist eine Seltenheit, eine Besonderheit, dass ein Schiff einen waagrechten Speiselift hat für einen Moment.
Wir betreten den Maschinenraum. Alles ist neu. Christian Keitzler, gelernter Maschinenbauer, verweist auf einen noch vorhandenen Schriftverkehr aus dem Jahr 1931, 3 Jahre nach der Inbetriebnahme der Österreich.
16-seitiges Schreiben vom 13. April 1931, gerichtet an die damalige Direktion in Innsbruck, wo also die gröbsten Mängel nach 3 Jahren Betrieb dokumentiert worden sind. Und anhand derer konnten wir also die Planung in Angriff nehmen, damit man nicht dieselben Fehler, die man 1928 aufgrund des Prototyp-Status gemacht hat, nicht ein zweites Mal macht.
Und was beeindruckt ist denn die PS-Zahl?
Die PS sind zwar seit 1976 nicht mehr aktuell, aber sie geistern immer noch herum und jeder kann damit was anfangen. Wir haben wieder 2x600 PS eingebaut. Die Motoren sind aber gedrosselt auf 420 PS. weil wir keine Geschwindigkeitserhöhung machen wollten und auch nicht durften.
Und das Gewicht des Schiffs ist?
254 Tonnen leer, 271 Tonnen voll beladen.
So hat man jeden Zentimeter ausgenützt, so überfüllt ist der Maschinenraum. Das ist einer der Hauptgeneratoren. Wir haben zwei solche, einen im Bug fürs Bugstrahlruder und als zweite Versorgung. Und der macht die Hauptversorgung für den gesamten Strombedarf am Schiff.
Willkommen an Bord des Museumsschiffs Österreich, jenem Schiff, das im Juni 1928 ausgewassert und während des Zweiten Weltkriegs für militärische Zwecke missbraucht wurde. Im Juli 1953 stach dieses Schiff für die zweite Jungfernfahrt in See und im Oktober 2009 wurde sie stillgelegt und wurde durch die Initiative von Christian Keitzler und Jürgen Zimmermann vor der Verschrottung bewahrt. Was verbindet Jürgen Zimmermann mit diesem Schiff?
Als Frau Klöschner habe ich meine Kindheit in den Ferien am See verbracht. Neben Meerauer Badehaus war unser Platz. Dort haben wir unsere Häferkit, unser Zelt, unsere Modellschiffe und unsere Schwimmreife. Und da waren wir einfach eng verbunden. Und da habe ich schon frühzeitig als Kind mit dem Schiffsmodellbau begonnen. Und das habe ich teilweise bis in die 80er Jahre gemacht.
Waren Sie immer so technisch interessiert?
Naja, als ich Grafiker werden wollte, ging das nicht. Weil da hätte ich nach Wien müssen, auf die Akademie. Dann hat der Berufsberater zu mir gesagt, du hast feine Fingerle, du kannst gut basteln und gut zeichnen, du wirst Zahntechniker. Dann bin ich Zahntechniker geworden. Und da hat man schon mit vielen Techniken, wie Gießen, Formen, Modellieren, da hat man schon viele technische Details dann im Kopf und in den Fingern.
Kommen Sie aus einer Zahntechnikerfamilie?
Nein, ich bin ganz stolz auf den Beruf von meinem Vater, der war Schreinermeister und da habe ich auch viel mitgekriegt.
Aber Sie machen ja dann eine Grafikerlehre?
Ja, im Anschluss habe ich dann eine Grafikerlehre gemacht und ziemlich gleich danach, nach dem Militär, habe ich schon die Möglichkeit gehabt, die grafische Leitung bei der Firma Suchart zu übernehmen. Da war ich schon mächtig stolz, dass ich das mit 21 Jahren geschafft habe.
Sind manche Schriftzüge heute noch auf den Schokoladen von Ihnen?
Von mir nicht, weil das ist wie bei Alma Käse oder Mohrenbrauerei. Diese Schriftzüge, die sind sehr alt und die hat man immer nur ganz fein modernisiert, aber immer original erhalten.
War man da nicht so eingebunden durch die Vorgaben?
Nein, als Grafiker hat man große Freiheiten. Wichtig war, dass die Verpackungen bei der Bevölkerung angekommen sind, wie Muttertag, Weihnachten, Ostern, Nikolaus. Und wenn das passt hat, dann ist der Umsatz mächtig gestiegen. Mehr hat man nicht braucht für einen Erfolgsnachweis.
Und irgendwann kommen Sie ja in die Schweiz, weil erst 1967, glaube ich, kommen Sie zurück nach Bregenz.
Ja, ich bin dann in die Schweiz, habe die grafische Leitung von der Patterschuh AG in der Nähe von Basel übernommen. Und nach einer Zeit habe ich mit meinem Kollegen zusammengetan. Wir wollten einfach was Modernes machen. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist heute modern? Ja, heute sind Fertighäuser modern. Also haben wir teils konventionell, teils industriell, habe in 2,5 Jahren 28 individuelle Einfamilienhäuser gebaut. Da ist man dann praktisch Autodidakt, Architekt und Bauleiter. Obwohl ich mich mit dem Titel Architekt niemals schmücken würde, sondern ich habe einfach nur Einfamilienhäuser gemacht.
Und war das so ohne weiteres möglich? Und Sie konnten das?
Ich konnte es, weil ich zeichnen konnte. Und in der Schweiz war damals schon Gewerbefreiheit. Also diese vielen Papierchen, die man bei uns gebraucht hat, die hat man in der Schweiz überhaupt nicht gebraucht. Man musste nur ordentliche Ware abliefern und dann hat das kantonale Bauamt den Stempel gegeben, wenn das in Ordnung war.
Im Jahr 1977 gründete Jürgen Zimmermann dann gemeinsam mit seiner Frau Hannelore in Bregenz die Firma J&H Zimmermann Maschinenelemente und legte damit den Grundstein für das Unternehmen, das seit seinem Wechsel in den Ruhestand mittlerweile sein Sohn führt. Ein ebenso leidenschaftlicher Mitstreiter von Jürgen Zimmermann in Sachen MS Österreich ist Diplom-Ingenieur Christian Keitzler. Auch er stammt aus dem Bregenzer Stadtteil Vorkloster.
Ganz am Rande in der Palatendammstraße, eine Jahrsiedlung. Der Weg zum See war ein kurzer. Wie bereits geschildert, haben unsere Großeltern im selben Haus gelebt und deren Erfahrungsschatz und Erzählfundus war natürlich unendlich groß. Und wenn meine Eltern nicht da waren oder keine Aufgabe hatten, dann war der Weg in den ersten Stock eigentlich vorgegeben. Und mit der üblichen Bitte, erzähl was von früher, haben dem beide erzählt, wobei natürlich eben die technischen Geschichten, die der Großvater bieten konnte, die hatten was für sich. Er war 28 bei der Österreich, 29 bei der Deggendorfer Werft und hat 29 bis 37 sämtliche Um- und Neubauten, die in Lindau stattgefunden haben, mitgearbeitet und konnte da erzählen, auch von den Sägeföhrern 1929, von den politischen Umbrüchen, 1000-Mark-Sperre, auch mit der großen Arbeitslosigkeit, wo er eigentlich dann gezwungen war, eben nach Deutschland also als Grenzgänger zu arbeiten. Bei uns war nichts zu holen. Drüben hat man nicht gefragt, woher kommst du, sondern nur, willst du arbeiten? Ja, dann da hinten gibt es die Arbeit. So ist also sowohl ein Geschichtsbild als auch ein technisches Grundverständnis schon langsam gewachsen.
In welche Familie wurden Sie hineingeboren?
Mein Vater ist Maschinenbauingenieur, war zuerst bei einer Gummisohlenfabrik in Höchst, nachher Elektra Bregenz und in weiteren Firmen in diesem Bereich. Und so war eigentlich die Technik ständiges Thema im Haushalt. Alle drei handelnden Männer im Haushalt haben alles repariert, was zu reparieren war, vom Rasenmäher bis zum Gartenzaun. Und wenn bauliche Maßnahmen im Haus durchzuführen waren, war das auch kein Thema. Man hat mir dann auch den Vorschlag haben wir in die Hand gedrückt und gesagt, die Beton Fläche muss bis Mittag weg sein und dann habe ich halt losgelegt.
Und besuchen Sie dann die HTL?
Die Entscheidung war dann quasi vorgegeben, ja. Es hat mich interessiert. Ich habe dann die HTL Bregenz Maschinenbau absolviert, 1985 maturiert, bin dann ein Jahr lang zum Bundesheer gegangen und nachdem die damals angebotenen Berufe nicht so wahnsinnig spannend waren, dachte ich, okay, probieren wir es. Gehen wir nach Graz, studieren wir halt nochmal Maschinenbau und schauen, ob das was wird. Und ich habe mich eher also für die sichtbaren maschinenbaulichen Anwendungen interessiert, sprich in dem Fall waren es die Wasserkraftanlagen, Wasserturbinen. Ich habe mich in diesem Fach spezialisiert während des Studiums und bin dann bei den Vorberg-Illwerken untergekommen, war von 94 bis 2000 in der Projektierung in Schons tätig.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Mit Johannes Schmiedle.
Der Bregenzer Unternehmer Jürgen Zimmermann und Diplom-Ingenieur Keitzler brannten gewissermaßen für die Österreich, von der man nach einer Bestandsaufnahme im Jahr 2010 meinte, sie könne nur noch verschrottet werden. Wo und wie hatten sich Christian Keitzler und Jürgen Zimmermann überhaupt kennengelernt? Wo kreuzten sich ihre Wege?
Ja, es gab einen Vorgängerverein, den der Peter Buschmann geleitet hat. Und dort haben wir uns kennengelernt. Und da war vor allen Dingen der Schiffshistoriker Arnulf Diet. Und der hat uns beide gebeten, dass wir uns da doch engagieren mögen, dass das Schiff nicht verschrottet wird. Und für uns war das damals eine sehr schwierige Situation und wir haben uns dann aber entschlossen, miteinander, also der Christian Keitzler und ich, einen ordentlichen Verein zu gründen, der sich auf die Österreich konzentriert.
Also ihr habt euch kennengelernt beim Vorgängerverein und wann kam die Österreich für euch ins Spiel oder war das immer schon im Gespräch?
Der Vorgängerverein hat sich auch um die Rettung der Österreich bemüht. Allerdings hat er mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt. Und nach dem zweiten oder dritten Treffen haben wir zwar jeder für sich entschieden, Konzentration auf ein Thema, dann wird es vielleicht was, und nicht drei Sachen nebeneinander herjagen, das funktioniert nicht. Und mit den damals vorgeschlagenen Mitteln waren uns beiden auch klar, mit den Mitteln kommt man ins Nirvana, aber nicht zum Ziel.
Jedenfalls, ihr lernt euch kennen oder kanntet euch schon und so. Und jetzt steht ein Schiff da, das eigentlich dafür ausersehen wurde, dass es endgültig abgewrackt wird?
Es war ein bisschen eine seltsame Situation, weil die Vorarlberg Lines war mit den Vorarlberg Illwerken in einer Vertragspartnerschaft. Sie haben das miteinander von den ÖBB damals übernommen. Und keiner wollte die Entscheidung treffen, dass man das Schiff zwar abgestellt hat, aber den nächsten Schritt ist zu verwerten, hat sich keiner aufgerafft. Man hat gemerkt, es gibt Interessenten, aber man hat andere Sachen relativ locker verschrottet, aber das zum Glück aus heutiger Sicht nicht.
Und wo stand das Schiff?
Das Schiff stand in Fußach und um an die Worte von Christian anzuschließen, ein paar Jahre vorher wurde ja schon das wunderschöne Dampfschiff Stadt Bregenz verschrottet, was man später dann bedauert hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war die Hohentwil auch verschrottungsreif. Und das war ja schon ein Musterbeispiel, dass man mit großem Einsatz etwas machen kann.
Ihr einigt euch mehr oder minder in der gemeinsamen Obmannschaft eines neuen Vereins in die Österreich. Wir wollen sie erhalten. Was war denn der nächste Schritt?
Ja, wir haben im Jahr 12 begonnen, uns damit intensiv zu befassen. Im Jahr 14 haben wir den eigenen Verein gegründet und anfangs 15 kamen wir in die kritische Situation, wenn wir das Schiff jetzt nicht übernehmen, dann wird es ab 1. April verschrottet. Dann haben wir es im März 15 um 1 Euro gekauft von den Vorarlberg Lines und dann standen wir da mit dem Schiff und dann haben wir uns in alle Richtungen bemüht.
War das eigentlich sehr unkritisch, dass die das hergeben, das Schiff, die Vorarlberg Lines, haben die das gerne hergegeben? Waren sie froh, es los zu sein?
Die waren sehr froh, weil sie eben, ich sage es jetzt etwas pointiert, es hat niemand den Mund aufgebracht, die Schneebrenner zu holen. Und so waren sie froh, dass es da zwei Idealisten oder wie auch immer gefunden haben, die einen Euro auf den Tisch legen und sagen, okay, wir nehmen 250 Tonnen Schrott als Gegenleistung an, oder? Mit allen Wagnissen. Es war ja noch Öl drinnen, also die Gefahr von Umweltverschmutzung war ja gegeben. Die Schiffsschale war auch nicht so hundertprozentig 1A. Also im schlimmsten Fall hätte uns das privat ziemlich schicht erwischen können.
Finanziell?
Ja.
Und ihr seid ja die Sache klug angegangen, weil vom Ergebnis her betrachtet.
Wir wollten ja, nachdem wir uns bemüht haben, kommerzielle Rechtsform zu finden, weil als Verein kann man ja so ein Projekt gar nicht stemmen. Und dann haben wir die verschiedenen Möglichkeiten untersucht, Genossenschaft, Aktiengesellschaft, GmbH oder andere Formen. Und wir haben uns dann entschlossen, eine GmbH zu gründen und haben die ersten Gesellschafter gefunden. Und da hat man aber noch das Projekt im Sinn, das Schiff, wie es 1952 war, zu restaurieren. Und während der Abbrucharbeiten oder Ausräumungsarbeiten hat man festgestellt, dass ganz viele Teile verrostet waren aus der 52er-Ära. Und die Teile, die aus dem 28er-Jahr waren weitgehend noch sehr gut erhalten. Und das war der eine Grund. Also wir haben zuerst das Projekt Baujahr 52 verfolgt. Das wäre Größenordnung gewesen von 3,5 bis 4 Millionen Euro. Und wir sind da aber nicht recht weitergekommen. Und es kam dann die Idee auf, das Schiff in der Bauform 1928 zu machen. Auf die Idee hat mich meine Frau gebracht. Und ich bin dann damit zum Adikon Statz gegangen, der nautische Chef der Hohentwil, Geschäftsführer, ja. Und der hat gesagt, was solche Schiffe fahren, genug am See umeinander. Wenn, dann müssen wir die historische Form wiederfinden. Und das habe ich ihm sofort zugesagt. Da war ich dann auch mit dem Christian Keitzler einer Meinung, dass das der richtige Weg ist. Spannend. Aber das Projekt war dann mit einem Schlag doppelt so hoch.
Finanziell?
Finanziell. Da gab es dann auch so, wurde kolportiert, dass wir unseren Geldplan nicht einhalten können, dass es doppelt so viel kostet. In Wahrheit waren es zwei völlig verschiedene Projekte.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Wir haben gehört, es gab den Wunsch, die Österreich nach den Bauplänen des Jahres 1928 wieder erstehen zu lassen. Noch lag ein Schrotthaufen, der 250 Tonnen wog, im Bereich der Fußacher Werft. 1 Euro teuer war dieses rostige Ungetüm. Die Wiederherstellung wurde mit mehr als 8,5 Millionen Euro veranschlagt. Wie kommt man zu so viel Geld, frage ich Christian Keitzler und Jürgen Zimmermann. Sie haben eine Umfrage lanciert. Per Unterschrift sollten Menschen bekunden, was sie vom Neubau der Österreich halten, erinnert sich Christian Keitzler.
Der Zuspruch zuerst mal über die Unterschriftenliste und dann auch über die Vereinsmitgliedschaften war eigentlich erstaunlich groß und diese zwei Sachen waren eigentlich das maßgebende Element, dass wir zwar eigentlich überhaupt weitermachen konnten. Weil wenn wir da nur 15, 20 Leute erreicht hätten, die sich gemeldet hätten, dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir halt 20, die es interessiert, das ist zu wenig. Dadurch, dass aber um die 1000 Unterschriften gekommen sind, bis hin nach Korneuburg, wo das Schiff also entstanden ist, bis dorthin hat es die Wellen gezogen. Und Vereinsmitgliedschaften, irgendwo bei 300 waren wir mal, ist das doch eine Basis gewesen, wo man sagt, okay, weitermachen. Das ist ein Auftrag. Anlässlich dieser Zahlen, die wir natürlich auch der Politik weitergemeldet haben, hat die dann auch gesagt, okay, so viele haben wir nicht gerechnet, aber wenn das so ist, dann machen wir auch mit. Und so hat sich eins ins andere ergeben. Und damit haben sich dann auch immer mehr Gesellschafter eingeklinkt. Okay, wenn der dabei ist, dann mache ich auch mit. Und wenn das Land mitmacht, dann machen wir auch mit. Und alles miteinander kriegt dann ein Gesicht und kriegt ein Ziel, das also darstellbar ist und formulierbar ist. Und so sind wir dorthin gekommen, wo wir jetzt heute sitzen.
Also wenn man sich dann das Endergebnis anschaut, Herr Zimmermann, dann denkt man sich, da dazwischen waren unglaublich viele Sitzungen, waren Beratungen, waren Gespräche, musste über Geld und über Farben und Lacke und Sessel und Tische geredet werden. Es musste alles in einen Plan gebracht werden. Wie sehen Sie das rückblickend?
Ja, das war schon extrem aufwendig. Aber die Methode war doch, die Besprechungen in Grenzen zu halten, sondern sich mehr aufs Machen zu konzentrieren als aufs Reden. Aber zuerst gehört, nach der guten Idee gehört immer zuerst ein gutes Gespräch mit den ganzen Gesellschaften. Unsere Gesellschafter sind alles Privatpersonen. Also nicht die großen Firmen, wie man manchmal kolportiert, sondern einfach das private Interesse von namhaften Persönlichkeiten. Und die waren auch bereit, das Projekt finanziell zu begleiten und haben ihre Geschäftsanteile dreimal massiv erhöht. Besonders wertvoll war auch die Unterstützung vom Statthalter Rüdiger, der sich eingesetzt hat, das in der Regierung zu vertreten. Und diese Unterstützung hat auch genützt. ist auch ein Teil dessen, der Philosophie in der Verwendung des Schiffes. Wir wollten das Schiff nicht nur für die oberen 10.000 wiederherstellen, womöglich noch mit Steuergeld, sondern wir wollten das privat finanzieren und wir wollten auf jeden Fall die Bevölkerung mit einbinden. Und das sieht man am jetzigen Fahrplan. Es ist ein großes Angebot für jedermann mit ganz verschiedenen Charakteristiken an Themenfahrten. Also wir haben die Bevölkerung voll dabei.
Und welches war eigentlich denn schlussendlich Ihr schönster Moment, Herr Keitzler?
Schwierig.
Weil?
Nee, es waren immer wieder Erlebnisse. Das war ein ständiges Auf und Ab. Die Schiffshälfte hat manchmal die Zeichnungen falsch angeschaut, hat Sachen montiert, die so auf der Zeichnung nicht oben waren. Das nächste Mal ist dafür das ganze Schiff am Kranhaken gehängt. Das war wieder gut. Es war auch gut, dass zwei Wochen später, trotz dieser Malträtierung über Kran und Helling, die 90 Jahre alte Schale immer noch dicht war und bis heute noch dicht ist. Das ist ja verwunderlich, weil es, wenn man die Statik anschaut, ist eigentlich eine ziemlich weiche Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, die Nieten tun das, wofür man sie 1928 eingeschlagen hat. Sie halten die Bleche zusammen und zwar dicht und das ist gut.
Bis heute?
Ja.
Es waren zwei, so wie es Christian erzählte, als wir gesehen haben, dass es am dritten Tag im Wasser immer noch dicht war. Das war schon eine Riesenerleichterung und hat einen von einer großen Angst befreit, dass es nicht dicht ist. Und da verwundere ich mich heute noch über die Bautechnik aus dem 28er Jahre, wie man das mit Nieten und Dichtstreifen so fantastisch gebaut hat. Der zweite große Moment war einfach der 18. April, als das Schiff blitzblank zu 99,5% fertig war. Am Vortag habe ich noch die Absicht gehabt, mich ins Wasser zu stürzen, weil es waren noch 1000 Kartons und Dutzende von Werkzeugkisten und 100 anderen Dingen am Schiff. Man konnte kaum einen Schritt gehen. Es war unvorstellbar, dass am anderen Morgen alles picobello ist. Also unsere Handwerker haben, alle Handwerker der Werft und des Innenausbaus, haben eine unglaubliche Leistung vollbracht. Das muss man einfach, man muss auch die Leute, die das gemacht haben, in den Mittelpunkt stellen.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Auf die Frage nach den schlaflosen Nächten im Zuge der Wiederherstellung des Motorschiffs Österreich meint Jürgen Zimmermann, es gab unglaublich viele Nächte, in denen er kein Auge zugetan hat. Aufbau, Ausbau, Finanzierung sind die Stichworte dazu. Die Österreich als schwimmendes Gefährt entlang der drei Uferzonen ist ein europäisches Projekt. Und Jürgen Zimmermann ergänzt:
Wenn wir dieses EU-Interreg-Projekt nicht bekommen hätten, hätte uns auch 1 Million Euro gefehlt. Aber das erfordert viel Aufwand. Und dieses Projekt war sehr positiv, weil es hat uns mit dem Hohentwil-Verein eng zusammenwachsen lassen, weil der Hohentwil-Verein hat schon den internationalen Charakter am See über die drei Länder beheimatet. Und dadurch haben wir einen sehr engen organisatorischen Zusammenhalt mit dem Hohentwil-Verein gefunden heute. Wir haben auch miteinander eine Gastro-GmbH gegründet, 50-50, und bewirtschaften beide Schiffe mit der neuen Landküche gemeinsam.
Eigentlich war es aber schon auch vermutlich ein großes Glück, jemanden zu haben, der aus der Technik-Ecke kommt. Der Schiffsbau und das Verständnis dafür, haben Sie das sozusagen von Ihrer Profession mit eingebracht?
Ein Teil sicher. Ich habe mich, wie gesagt, auf die übernommenen Schriftstücke gestürzt. Ich habe mit den Schiffsführern der ÖBB und der Vorarlberg Lenz sehr viel unterhalten, sehr intensiv. das Schiff war in seinen ersten zwei Dienstzeiten ja nur mäßig beliebt, weil es einfach aufgrund seiner Konzeption schwierig zu fahren war. Und wie schon gesagt, also jeder darf einen Fehler machen, aber zweimal hintereinander dieselbe Fehler ist nicht schlau. Und darum war eigentlich die Herausforderung, die Fehler, die man 28 unbewusst eingebaut hat, jetzt zu verhindern. Und weil wir vorher über das Erfolgserlebnis gesprochen haben, ein Erfolgserlebnis war auch bei den Probefahrten, die Stoppversuche, festzustellen, nach 90 Jahren kann das Schiff endlich einmal richtig bremsen. Das hat es früher nicht gekonnt. Aufgrund der speziellen Heckform haben beim Umsteuern die Propeller Luft angesogen und damit war deren Wirkung futsch. Und es ist sicher kein Schiff so oft irgendwo unabsichtlich irgendwo an Dalben oder an Hafenmauern entlang geschrammt, als wie das Schiff. Und das ist einfach nichts Zukunftsträchtiges. Wir haben hinten die sogenannte Abrisskante eingebaut am Heck. Also die Insider kennen, dass da jetzt was anderes ist. Schaut ein bisschen anders aus. Ohne die Grundcharakteristik über Bord zu werfen. Jetzt sind die Propeller immer unter Wasser. Sie können keine Luft mehr ansaugen. Und jetzt hat das Schiff die Eigenschaften, die man eigentlich von einem Schiff erwartet, und dass man so vorwärts und rückwärts fahren kann und dass man stehen bleiben kann innerhalb von vernünftiger Wegstrecke. Das ist einfach etwas, was heute auch mit den vielen anderen Verkehrsteilnehmern am See der Sicherheit des Betriebs geschuldet ist.
Und jetzt nimmt das Schiff sozusagen als europäisches Projekt, das es ja auch noch geworden ist, dass die Österreichisch ein Europaprojekt geworden, ein europäisches, Fahrt auf.
Ja, in zweierlei Hinsicht. Erstens läuft es ungemein ruhig. Die Gäste sind ganz überrascht, wie vibrationsarm und mit einem feinen Sound die Maschinen laufen und vor allen Dingen die Wellen. In Weißmetall ausgeführt, es laufen sehr ruhig. Und das andere nimmt Fahrt auf, ist das Thema rund um den See. Zum Beispiel haben uns die Bootmanner die Rettungsboote kostenlos gebaut. Die Gemeinde dort hat sogar Material dafür bezahlt. Und der Bürgermeister dort hat hervorgehoben, dass man am See miteinander schafft, und diesen Geist rund um den See, den wollen wir auch sehr fördern.
Und es gibt einen regulären Fahrplan jetzt dann, oder wie geht es?
Na, es gibt in keinen Fahrplan wie ein Linienschiff, sondern wir haben einen Jahresplan mit lauter Themenfahrten für die interessierte Bevölkerung. Und unabhängig davon kann jede Firma oder Privatperson das Schiff chartern, weil meine Idee war immer, das Schiff als Erlebnisobjekt für Exportgäste bereitzustellen. Wir haben sehr viele exportorientierte Firmen. Ich habe selber immer viele Gäste aus Korea und Russland und Amerika gehabt, und was soll man mit ihnen machen, als in ein Gasthaus gehen? Da ist eine Fahrt am See viel eindrucksvoller, und das bleibt dann in Erinnerung von diesen Gästen, und das soll unsere Exportwirtschaft auch fördern.
In Hart hat zwischenzeitlich die Umgestaltung der Ufer- und Hafenbereiche Fahrt aufgenommen. Sie hat heftige Diskussionen ausgelöst. Es gibt ja auch die Idee, die beiden Vorzeigeschiffe näher in Richtung Zentrum, etwa ins Binnenbecken, zu verlegen. Wie steht Jürgen Zimmermann zu diesem Gedankenspiel?
Ja, ich bin ja in dem Expertenkomitee mit tätig, und wir mischen uns als Schiffseigner in diesen demokratischen Prozess nicht ein, aber wir arbeiten positiv, aktiv mit, bringen unsere Ideen ein, aber sind sehr zurückhaltend und lassen das schlussendlich die Harder Bevölkerung entscheiden. Wir sind, wo wir jetzt liegen, am Liegeplatz der Hohentwiel und der Österreich mit der neuen Landküche sehr zufrieden. Aber wenn es eine modernere, objektiv attraktivere Gestaltung gäbe, würden wir das natürlich unterstützen.
Also es gäbe schon den Wunsch, die Anlegestelle an einem attraktiveren Ort zu bekommen?
Den Wunsch gibt es schon, aber da liegt nicht unser Wunsch im Vordergrund, sondern die Gestaltung des Harder Ufers insgesamt, des städtebaulichen Konzeptes. Das ist der Wunsch, dort eine interessante Gestaltungsform zu finden. Und wir würden uns dem einfach anschließen, aber wir betreiben das nicht.
Meines Wissens sind Sie mittlerweile nicht mehr beruflich tätig als in Ihrem Unternehmen.
Vom Hauptberuf her habe ich im 57. Arbeitsjahr aufgehört und inzwischen habe ich jetzt hier wieder 3 Jahre drangehängt. Und zum Glück kann ich sagen, wenn man das Glück hat, gesund zu sein, dass man arbeiten darf, muss ich sagen, es schadet da in der Pension nichts, wenn man eine intensive Tätigkeit nachgeht. Mhm. Also ich mache das sehr gern, aber es war jetzt schon oft am Rande der Belastbarkeit. Aber die Freude ist dann größer und dann packt man es auch.
Und Herr Keitzler, Sie sind beim Land.
Ich arbeite beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Maschinenwesen und leite den Fachbereich Seilbahn und Elektrotechnik. Selber bin ich Sachverständiger für Seilbahnen und für Eisenbahnen. Seilbahnen haben wir im Land genügend und Eisenbahnen betreuen wir die Strecken, die der Gesetzgeber für den Landeshauptmann zugeschieden hat. Und da sind wir von Feldkirch bis Lindau zuständig und bis St. Margrethen und für die Montafonerbahn. Die beiden Museumsbahnen gehören auch dazu, auch wenn sie nicht im Eisenbahngesetz sind. Aber so ergibt sich ein relativ breites Spektrum.
Und ich habe gelesen, Sie sind auch hobbymäßig gern Lokführer.
Das war Voraussetzung zur Übernahme der Sachverständigentätigkeit im Bereich Eisenbahn. Qualifizierte Ausbildung war vorzuweisen. Und von den Möglichkeiten, die sich hier ergeben haben, habe ich diese genutzt und bei der Föst in Linz die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer gemacht. Und damit es nicht verfällt, übt man es gelegentlich aus.
Wo kann man das?
Indem man mit der Berechtigungskarte fragt, ob man am Führerstand mitgenommen wird. Dann sieht man es wieder von vorne. Und ja.
Radio Vorarlberg Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Jürgen Zimmermann und Diplom-Ingenieur Christian Keitzler waren heute unsere Gäste in den Ansichten. Tonmeister der Sendung war Hans Hammer, Gastgeber Johannes Schmiedle. Was Sie heute Nachmittag nicht versäumen sollten, das ist die TV-Dokumentation über das Motorschiff Österreich mit Phönix aus der Asche, ist die Dokumentation aus dem Landesstudio Vorarlberg überschrieben. Heute 16.30 Uhr im Programm ORF 2. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen viel Freude mit dieser Dokumentation und mit den Programmen des ORF. Wir empfehlen uns an der Stelle und wünschen einen erholsamen Sonntag.